Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Lockdown und Social Distancing sind keine Erfindung der Neuzeit. Es gab sie schon vor 500 Jahren im Mittelalter. Auch die Ärzte von damals wurden durch Seuchen und Epidemien herausgefordert, allen voran durch die Pest. Nun war die Medizin damals ganz anders als heute. Religiosität und der Glaube an höhere Mächte spielte eine ebenso große Rolle wie die Überzeugung, dass die Pest eine Strafe Gottes für ein sündhaftes Leben sei. Obwohl die genauen Ursachen für die Krankheit noch nicht bekannt waren, so stellten die Mediziner des Mittelalters Regeln auf, die auch heute noch gültig sind. Barbara Weber über die modernen Methoden des Mittelalters, die Pest zu kurieren.
Jedes Haus, in dem ein Pestkranker lebt, muss mit einem roten Kreuz gekennzeichnet werden.
Quinto Tiberio Angelerio, Protomedicus und Autor von Ectypa Pestilentis Status Algerie Sardinie, erschienen 1588.
Personen, die an Pest erkrankt sind, dürfen in ihren Häusern wohnen, sollten aber nach Möglichkeit vom Rest der Familie getrennt werden. Die Bewohner sollten in ihren Häusern bleiben. Nur eine Person pro Haushalt darf zum Einkaufen das Haus verlassen. Treffen, Tanz und Unterhaltung sind strikt verboten.
Was wir wissen, ist, dass Quinto Tiberio Angelerio 1581 vom Stadtrat von Alghero zum Protomedicus berufen wurde. Er hatte somit die Oberaufsicht über alle medizinischen Aktivitäten.
Dr. Valentina Giuffa ist außerordentliche Professorin für Geschichte der Medizin an der Universität Pisa.
Angelerio kannte sich aus. Er hatte in Messina in Sizilien gearbeitet, als dort rund 12 Jahre vorher die Pest ausbrach. Etwa zur gleichen Zeit praktizierte in Palermo der Promedicus Giovanni Filippo Ingrassia, der den Pestausbruch in Palermo unter Kontrolle gebracht hatte. Angelerio wird von den Erfolgen des Arztes gehört haben, da seine Maßnahmen denen des Kollegen ähnelten.
Basierend auf genauen Beobachtungen und dem, was er Jahre zuvor gelernt hat, schafft Angelerio ein rigides Verhaltenskonzept. Das Krankheitsbild und seine unterschiedlichen Verläufe sind da schon bekannt.
Wobei die Lungenpest, da sie schneller zum Tode führt, der gnädigere Ablauf ist. Die Symptome werden relativ genau, relativ einheitlich beschrieben, von Laien und Ärzten gleichermaßen. Man hat das ja auch monatelang, fast überall, nicht selten täglich vor Augen.
Professor Volker Reinhardt ist Historiker an der Universität Fribourg, Schweiz.
Ein besonders faszinierender Bericht ist der über eine angebliche Pestheilung. Es ist der geistliche Mentor der später heilig gesprochenen Katharina von Siena. Der beschreibt das sehr eindringlich, er wacht am Morgen auf und hat die berüchtigten blau-schwarzen Flecken. Und er weiß, das wird binnen kurzem zu einer Pestbeule werden und ich habe jetzt vielleicht noch 48 Stunden zu leben.
Dank der Gebete Katharinas überlebt er. So zumindest sein Bericht. Was die Ursachen der Pest anbelangt, gibt es unter den Experten kaum Diskussionen. So Volker Reinhardt in seinem Buch »Die Macht der Seuche – Wie die große Pest die Welt veränderte«. Mediziner, Astrologen und Theologen sind sich einig, dass eine ungünstige Konjunktion der drei Planeten Saturn, Jupiter und Mars giftige Luft erzeugt, die auf die Erde herabgesandt wird und das Massensterben verursacht.
Hinter den Planeten steht selbstverständlich Gott, der die Gestirne bewegt. Gott ist also die letztendliche Ursache und eben auch Verursacher der Pest.
Diese allgemeine Erklärung bleibt sehr lange gültig und wird von den damaligen Ärzten und weiten Teilen der Bevölkerung auch nicht systematisch hinterfragt, abgesehen von wenigen Ausnahmen.
Kurz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts entwickelt ein italienischer Mediziner namens Fracastoro eine erregend modern klingende Theorie, dass tödliche Krankheiten wie die Pest von Samen, er spricht von Semina, also von Keimen, ausgelöst werden, die wiederum von Person zu Person übertragen werden.
Man hat dann aber auch festgestellt, dass sich die Krankheit nicht nur durch die Luft verbreitet, sondern wohl auch durch Waren, durch gebrauchte Bettwäsche von Kranken, also durch etwas, was haften kann. Man nannte das dann Contagium.
Alles, was Kranke berührt hatten, galt als verseucht. So Professor Marion Ruisinger, Leiterin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt. Dementsprechend galten für Pestärzte strikte Kleidervorschriften. Ihre Kleidung bestand aus sehr glattem Stoff oder mit Wachs geglättetem Leder und verhüllte den ganzen Körper. Dem Pesthauch, so die Lehre, hielt ein Duftschwamm fern. Und noch ein Objekt wird mit der Schutzkleidung in Verbindung gebracht. Die Pestarztmaske mit ihrem langen, schnabelförmigen Nasenschutz mit der Vorrichtung für den Duftschwamm. Zu besichtigen im Deutschen Medizinhistorischen Museum in Ingolstadt. Marion Ruisinger hat zu den Masken intensiv geforscht. Das Ergebnis ist eher ernüchternd.
Diese Pestarztmaske oder diese Gestalt des Pestarztes, die ja wirklich ikonisch geworden ist für uns, für die Pest, kaum ein Pestbericht, der ohne dieses Bild auskommt, scheint zumindest in unseren Breiten, im deutschen Sprachraum, überhaupt keine Rolle gespielt zu haben. Ich habe bei meinen Forschungen keinen Hinweis dafür gefunden, dass nördlich der Alpen, wie gesagt, im deutschen Sprachraum, in Mitteleuropa, jemals diese Art von Schutzkleidung getragen worden wäre.
Nach eingehender Analyse der beiden in Deutschland bekannten Masken aus Ingolstadt und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin kommt Marion Ruisinger zu dem Ergebnis, dass beide Masken nicht funktionsfähig sind. Die Maske aus Berlin besteht zudem aus Samt, sieht zwar sehr elegant aus, ist aber völlig unzweckmäßig.
Bei unserer Maske, da fehlen Nasenlöcher. Das heißt, man kann eigentlich gar keine Luft mehr bekommen, wenn man diese Haube mal auf dem Kopf hat. Das ist ja nicht nur eine Maske, es ist eine Haube, die den Kopf ganz, ganz verhüllt, bis über die Schultern reicht, aus einem luftdicht imprägnierten Stoff mit einem Tunnelzug um den Hals herum und dann noch ohne Nasenlöcher. Das überlebt kein Arzt.
Zwar konnte anhand der Nähte festgestellt werden, dass die Maske in der frühen Neuzeit hergestellt wurde, aber ein Rätsel wurde noch nicht gelöst.
Wir wissen nicht, wer sie wann für wen produziert hat. Und die Frage ist bis heute unbeantwortet.
Was die Verbreitung der Pest anbelangt, zeigen zwei unterschiedliche Beispiele aus Italien, beschrieben von Volker Reinhardt in seinem aktuellen Buch, welche Effekte Handelsbeziehungen in Bezug auf die Seuche haben können.
Venedig ist die Großhandelsmetropole Europas schlechthin mit weit gespannten Kommerznetzen, die bis nach Asien hineinreichen. Venedig dominiert den Mittelmeerhandel. In Venedig regieren die sogenannten Nobili, die Adligen, aber das sind Großkaufleute, die ihr teilweise sagenhaftes Vermögen eben mit Handel gemacht haben.
Diese Großkaufleute unterbinden ihre weitreichenden Handelsbeziehungen erst spät.
Wenn wir das auf eine knappe Formel bringen, wirtschaftliche Interessen rangieren vor Schutzinteressen.
Mit katastrophalen Folgen für die Stadt und zahlreichen Todesopfern. Ganz anders in Mailand, so Professor Volker Reinhardt von der Universität Fribourg.
Die Pest breitet sich ab Oktober 1347 in Sizilien aus. Im Frühjahr 1348 ist sie in Mittel- und Norditalien. Man hat also ein bisschen Zeit, Vorlauf. Und Luchino Visconti, Signore von Mailand, also Alleinherrscher von Mailand, hat diese Zeit dazu genutzt, Vorkehrungen zu treffen. Er hat die Stadt verproviantiert, mit Lebensmitteln versorgt und unterbindet, als die Pest in die Lombardei vordringt, konsequent Warenströme und Zuwanderung. In den Quellen steht dann einfach lakonisch, in Mailand stirbt man nicht. Wir ergänzen an der Pest.
200 Jahre später ist der Promedikus Quinto Tiberio Angelerio mit seinen sehr differenzierten Maßnahmen ebenfalls sehr erfolgreich. Der Katalog an Regelungen macht das Buch im 17. Jahrhundert so besonders, meint die Historikerin Valentina Giuffra von der Universität Pisa.
Das Buch ist deshalb so einmalig, weil es jenseits der Beschreibung der Pest in Alghero detaillierte Angaben darüber macht, welche hygienischen und prophylaktischen Maßnahmen durch Angelerio eingeführt wurden. Diese innovativen und modern anmutenden Regeln haben nicht nur im Mittelmeerraum Generationen von Ärzten geholfen, effizient die Pest zu bekämpfen.
Wie Mediziner des Mittelalters Seuchen und Epidemien kurieren wollten. Ein Beitrag von Barbara Weber.